Ja, bevor wir fortfahren, wollen wir miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Zusammensein, das du uns hier schenkst. Ja, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen als den großen Retter Gott. Wir haben uns gefreut zu hören, wie du gewirkt hast und wirkst in Dzerzhinsk, wie du rettest, herausreißest. Und wir haben von einigen gehört, die aus großer, aus furchtbarer Tiefe herausgerissen worden sind durch deine Gnade, deine wirksame und mächtige Gnade. Und wir freuen uns, dass wir uns Zeit nehmen dürfen, um auch nachzudenken über dich, über dein Wort. Und ja, hilft uns, dass wir dich, dein Werk, dein Kreuz, deine Gnade immer besser verstehen. Amen.
Amen.
Ja, wir haben uns für diese Tage das zweite Mosebuch vorgenommen. Wenn ich richtig gerechnet habe, sind es 9 Einheiten, die wir mit dem zweiten Mosebuch verbringen werden. Ich muss natürlich auslesen aus diesem umfangreichen Buch. Und ich möchte anfangen heute Abend, indem ich versuche zu zeigen, was das Thema des Buches ist, und dann gebe ich eine Einleitung und vielleicht kommen wir schon zum ersten Kapitel. Ja, aber wir wollen doch zuerst beginnen, indem wir einige Verse lesen aus dem Buch selbst. 2. Mose 1. Wir lesen die 7 ersten Verse. Ist ein recht eigentümlicher Anfang für ein Buch. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, ein jeder mit seinem Haus: Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Aser. Und es waren aller Seelen, die aus den Ländern Jakobs hervorgegangen waren, 70 Seelen. Und Josef war in Ägypten, und Josef starb, und alle seine Brüder, und dasselbe ganze Geschlecht. Und die Kinder Israel waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark, und das Land wurde voll von ihnen. Ja, dieser Anfang ist ein wenig verwunderlich. Wir fragen uns, was denn dieser Anfang soll. Erstens beginnt das Buch mit einem und so beginnt eigentlich kein Buch. Und dann eine Aufzählung von Namen. Nun, wir werden sehen, uns fragen müssen und auch sehen, wie dieser Anfang und diese Aufzählung von Namen das Thema des Buches vorwegnimmt und uns so vorbereitet, dieses Buch überhaupt richtig zu verstehen. Dieses Und zeigt uns, dass wir hier die Fortsetzung haben von etwas, das vorher geschildert worden ist. Wir werden also zurückverwiesen auf das vorhergehende Buch, auf das erste Mosebuch. Ohne das erste Mosebuch können wir 2. Mose nicht verstehen. Zudem, diese Namen, die hier aufgezählt werden, sind Namen, die uns alle vertraut sind. Jakob und seine 12 Söhne. Und so gehen wir dann zurück zum ersten Mosebuch und fragen uns, was wird denn dort gesagt über Jakob und über seine Söhne? Und was wird über Jakob und dessen Vater, nämlich Isaac, und dessen Vater Abraham gesagt? Nun, ich habe jetzt schon angedeutet, dass diese Mosebücher, dass sie miteinander zusammenhängen. Sie bilden eine sich logisch entfaltende Botschaft, die anfängt mit der Schöpfung, mit dem Bericht der Schöpfung bis zum 5. Mosebuch, das schließt mit Verheißungen, die weit in die Zukunft reichen. Ja, die 5 Mosebücher, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Man kann an dieser Ausstellung sehen, dass diese Bücher eine Botschaft haben, die, oder diese fünf Bücher zusammengenommen eine geschlossene Botschaft bilden. Das erste Buch beginnt mit Anfängen. Anfang der Schöpfung, Anfang des Menschengeschlechts, Anfang der Nation, des Volkes Israel. Und da habe ich unterstrichen Verheißungen. Verheißung von Land und Nachkommenschaft. Das fünfte Mosebuch, das steht dem ersten gegenüber. Ich habe das mit A' bezeichnet. Vollendung, Erfüllung von Verheißungen von Land und Nachkommenschaft. Dann haben wir das zweite Buch, Exodus, handelt von Errettung. Dem steht gegenüber das vierte Mosebuch, das handelt von Kampf. Und in der Mitte, das zentrale Buch, behandelt unsere Berufung, da zu sein, wo Gott unser Erlöser ist. Nun, ich werde mich jetzt nicht viel länger damit aufhalten. Einfach, es soll uns einfach ein Eindruck gegeben werden, dass die fünf Mosebücher, dass sie alle aufeinander bezogen sind, dass die Botschaft eines jeden Buches seinen ganz bestimmten Platz ausfüllt im Ganzen. Aber lass uns jetzt das erste und das zweite Mosebuch ein wenig miteinander vergleichen. Das erste Mosebuch, also Anfänge, da steht dieser Satz, der grundlegendste Satz in der ganzen Bibel, im Anfang Gott. Die wichtigste Wahrheit, die es überhaupt gibt. Ohne diese Wahrheit zu begreifen, können wir über den Menschen und über die Welt nicht richtig denken. Im Anfang Gott. Das gilt für die Schöpfung. Und wir werden das am zweiten Mosebuch sehen. Das gilt auch für die Erlösung. Im Anfang Gott. Im Anfang nicht die Materie, im Anfang auch nicht der Mensch. Im Anfang Gott. Dann wird uns berichtet, wie der Mensch, den Gott geschaffen hatte, wie er fiel. Und so ist aufs Ganze gesehen das erste Mosebuch ein Buch des Niedergangs. Denn es endet mit einem Hinweis auf das, was der Mensch durch den Sündenfall sich eingehandelt hat. Tod. Tod und Gefängnis. 1. Mose 15, Vers 26. Und Josef starb 110 Jahre alt. Und sie balsamierten ihn ein und man legte ihn in eine Lade in Ägypten. Tod und in eine Lade gelegt. So hatte Gott den Menschen nicht geschaffen. Gott hatte den Menschen geschaffen als eine lebendige Seele. Und Gott hatte den Menschen hineingestellt in den weiten Raum des Gartens der Wonne. Und hier sehen wir den Menschen tot und in einem Sarg. Tod, Gefängnis, Niedergang. Allerdings ist dieses Buch, das mehrheitlich ein Niedergang ist, auch durchsetzt von Verheißungen. Und in diesem Buch sehen wir, wie Gott Verheißungen gibt, anfängt an einem Mann zu handeln, ihm Verheißungen zu geben, nämlich mit Abraham. Und darauf bezieht sich der Anfang des zweiten Mosebuches. Und dies sind die Namen. Und die Fortsetzung dessen, was im ersten Mosebuch steht. Namen, die uns aus dem ersten Mosebuch geläufig sind. Und lasst uns jetzt einmal sehen, wie das zweite Mosebuch endet. Beim ersten Mosebuch, da ging es von Leben und Herrlichkeit hinab zu Tod und Gefängnis. Das zweite Mosebuch endet mit Herrlichkeit. 2. Mose 40, die Verse 34 bis 38. Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft hineingehen, denn die Wolke ruhte darauf, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und wenn die Wolke sich von der Wohnung erhob, so brachen die Kinder Israel auf allen ihren Zügen, und wenn die Wolke sich nicht erhob, so brachen sie nicht auf, bis zu dem Tag, da sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war des Tages auf der Wohnung, und des Nachts war ein Feuer darin, vor den Augen des ganzen Hauses Israel, auf allen ihren Zügen. Hier haben wir am Ende also Herrlichkeit. Und hier haben wir am Ende ein Volk, das zur Herrlichkeit gebracht ist. Die Herrlichkeit ist unter ihnen, und wo immer die Herrlichkeit geht, da ist auch das Volk. So ist also die Bewegung in diesem zweiten Buch die entgegengesetzte. Am Anfang dieses Buches wird uns beschrieben, wie ein Volk geknechtet ist. Wir können auch sagen, wie im Gefängnis ist und dem Tod ausgeliefert ist. Knechtschaft, Tod, und es endet mit Herrlichkeit. Und endet damit, dass diese gleichen Menschen zur Herrlichkeit gebracht sind. Wie ist das zu erklären? Oder was ist passiert? Es ist Errettung geschehen. Errettung, das ist das Thema des zweiten Mosebuches. Es ist das Buch der Errettung. Nun, wie ist diese Errettung zu erklären? Wie ist es zu diesem Aufstieg gekommen, aus solcher Tiefe, Knechtschaft, Tod, hinauf zu dieser Höhe? Dieser Aufstieg ist nur möglich geworden und nur zu erklären durch Gottes Eingreifen. Errettung ist Gottes Werk. Es gibt keine Aufwärtsentwicklung, die aus dem Menschen herauskommt. Es gibt keine Aufwärtsentwicklung oder Aufwärtsbewegung durch Besserung oder durch Erziehung oder durch Zivilisierung, sondern die Errettung ist geschehen, die Umkehr dieses Niedergangs in einen Aufstieg ist geschehen durch Gottes Eingreifen. Die Errettung ist ein Werk Gottes. Der Gott, der im Anfang alles schuf, der Gott, der alle Macht hat, ist auch der, der Errettung wirkt. Wie die Schöpfung ist auch die Erlösung vollständig ein Werk Gottes. Also das Thema des zweiten Mosebuches ist Errettung. Ich gebe euch jetzt gleich eine Gliederung. Dieses Buches, nach diesem Thema Errettung, habe ich das Buch in drei Teile eingeteilt. Das ist eine sehr einfache Einteilung. Wir werden das natürlich dann noch weiter gliedern. In diesem Buch wird uns gezeigt, woraus wir errettet werden oder errettet werden müssen. Das Kapitel 1 beschreibt die Lage, in der Israel sich befindet. Knechtschaft und Tod. Ich habe jetzt hier gleich hingeschrieben, Knechtschaft der Sünde und Herrschaft des Todes. Wie werden wir errettet? Das ist die zweite Frage. Wie wurde Israel errettet? Durch die Geburt des Retters und durch den Tod des Retters. Kapitel 2, die Schilderung der Geburt des Mose. Kapitel 12, die Anweisungen zum Schlachten des Passa. Ein Hinweis auf den Tod des Retters. Also wodurch werden wir errettet? Durch Geburt und Tod des Retters. Drittens, wozu werden wir errettet? Kapitel 13 bis 40. Das ist der weitaus größte Teil. Der weitaus größte Teil beschreibt das Wozu der Errettung. Ich habe hier einige Stichworte gesetzt. Willige, freudige Hingabe an den Erlöser, Vers 13, Kapitel 13. Ewige Gemeinschaft in der Herrlichkeit des Erlösers, Kapitel 40. Ja, das zweite Mosebuch behandelt die Errettung sehr ausführlich. Und hier wird uns schon deutlich, dass das Leben der Hingabe oder des Gehorsams ein Teil der Errettung ist. Es gibt gar nicht so etwas wie errettet sein und nicht ein Leben des Gehorsams und der Hingabe und der Heiligung leben. Das gibt es gar nicht. Denn das ist ein Teil der Errettung. Das ist eine ganz künstliche und eine rein theoretische, aber eine sehr unglückliche Unterscheidung, die man macht. Ja, man kann gerettet sein, den Herrn als Heiland kennen, ohne ihm als Herrn unterworfen zu sein. Die Bibel kennt das gar nicht, auch wenn es das gibt. Aber es ist eine absolute, vollständige Abnormalität. Es ist ein Monstrum. Jemand, der gerettet sein will, aber dem Herrn nicht nachfolgt. Für den Herrn leben, für den Erlöser leben, ist ein Teil der Errettung. Das macht auch der Römerbrief ganz klar. Wir werden öfters Gelegenheit haben, das zweite Mosebuch mit dem Römerbrief zu vergleichen. Und ich habe das Gleiche, diese gleiche Einteilung noch ein bisschen anders dargestellt. Hier noch einmal zunächst das Gleiche. Woraus errettet? Wie errettet? Wozu errettet? Einige Bibelstellen dazu gesetzt. Knechtschaft. Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wie sind wir errettet worden? Durch Menschwerdung und Tod des Retters. Zwei Stellen aus dem, wiederum aus dem Johannesevangelium, Johannes 1, 14. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und Johannes 1, 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Menschwerdung und Tod des Retters, wozu er rettet, Hingabe und Dienst. Man kann diese drei Teile auch mit diesem einen Satz aus dem Römerbrief zusammenfassen. Römer 1, 36. Dort fasst Paulus gewissermaßen zusammen, was er bisher gesagt hat über das Evangelium. Von ihm ist alles, durch ihn ist alles und darum muss alles für ihn sein. Römer 11, 36, von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Und dann kommt er in Römer 12, Vers 1, bis zum Schluss des Römerbriefes, kommt dieser Teil des Römerbriefes, der uns Anweisungen darüber gibt, wie wir für unseren Retter Gott leben. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Gottesdienst. Das ergibt sich daraus. Daraus, dass Gott alles gewirkt hat in der Errettung, dass alles von ihm ist, dass alles durch ihn ist, darum muss alles für ihn sein. Das sind also die drei Teile des zweiten Mosebuches und wir werden am meisten Zeit mit Teil 1 und Teil 3 verbringen. Den mittleren Teil auch, vielleicht ein oder zwei Stunden, aber mehr Zeit dann mit dem dritten Teil. Ja, jetzt wollen wir uns diesem ersten Kapitel, das wir schon aufgeschlagen haben, näher zuwenden. Ja, in diesem Kapitel wird uns beschrieben, in welch furchtbare Not Israel sank. Lesen wir jetzt von Vers 8 an bis zum Vers 14. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns klug gegen dasselbe handeln, dass es sich nicht mehre und es nicht geschehe, wenn Krieg eintritt, dass es sich auch zu unseren Feinden schlage und wieder uns streite und aus dem Land hinaufziehe. Und sie setzten Frauenvögte über dasselbe, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken, und es baute dem Pharao Vorratsstädte, Pithom und Reimses, aber so wie sie es drückten, also mehrte es sich, und also breitete es sich aus, und es graute ihnen vor den Kindern Israel. Und die Ägypter hielten die Kinder Israel mit Härte zum Dienst an, und sie machten ihnen das Leben bitter durch harten Dienst in Lehm und in Ziegeln und durch allerlei Dienst auf dem Feld, neben all ihrem Dienst, zu welchem sie sie anhielten, mit Härte. Knechtschaft, Sklaverei, das Leben wird ihnen bitter. Und dann kommt es noch schlimmer. In den Versen 15 bis 22 wird uns gesagt, wie Pharao Anweisungen gibt, wie dieses Volk ausgerottet werden soll. Lesen wir nur den Vers 22. Da gebot der Pharao all seinem Volk und sprach, jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Strom werfen. Jede Tochter aber sollt ihr leben lassen. Das also ist die Lage, die Situation, aus der Israel errettet werden muss. Und das erinnert uns an den Römerbrief. Der Römerbrief beginnt damit, dass er uns fast drei Kapitel lang die Situation, die Lage, den Zustand des Menschen zeigt, dass er errettet werden muss. Er steht unter Gottes Zorn. Er ist ein Knecht der Sünde. Er ist darum dem Tod und dem Zorn verfallen. Aber ganz richtig ist das ja nicht, was ich jetzt behaupte. Das erste Mosebuch beginnt ja nicht mit der Beschreibung der Not der Kinder Israel, ihrer Knechtschaft und dem Tod, den sie übergeben sind, sondern mit diesem Hinweis auf Verheißungen.
Bevor die Not beschrieben wird, werden wir daran erinnert, ja, wer denn das ist. Und woher die kommen. Und dies sind die Namen. Ah, das sind ja die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es sind nicht irgendwelche, sondern es sind Wohlbekannte, durch Verheißungen Wohlbekannte, die uns hier beschrieben werden. Und der Römerbrief beginnt auch ganz ähnlich. Bevor der Römerbrief die Not des Menschen beschreibt, die Sündhaftigkeit des Menschen beschreibt, die ganze Verderbtheit des Menschen beschreibt, erinnert uns Paulus daran, dass das Evangelium Gottes von uralten Verheißungen herkommt. Römer 1, Vers 2. Römer 1, Verse 1 und 2. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er in prophetischen Schriften zuvor verheißen hat. Und so macht auch Paulus deutlich, dass die ganze Errettung, die Botschaft der Errettung und die Errettung, die durch diese Botschaft geschieht, von Gott längst verheißen ist. Nun, warum ist das für uns wichtig zu beachten? Es ist darum für uns wichtig zu beachten, weil wir daran erkennen, dass die Errettung nicht mit der Not des Menschen beginnt, sondern mit den Verheißungen Gottes. Die Errettung nimmt ihren Anfang und ihren Ursprung nicht beim Menschen, bei seiner Not oder bei seinen Bedürfnissen, sondern nimmt ihren Ursprung und ihren Anfang in Gott, in Gottes Vorsatz, in Gottes Verheißungen, in Gottes Willen zu retten. Ich sage es noch deutlicher. Die Errettung beginnt nicht damit, dass der Mensch errettet werden will, sondern dass Gott retten will. Nicht mit dem Willen des Menschen, sondern mit dem Willen Gottes. Gott ist eben immer zuerst. Wie in der Schöpfung, so auch in der Erlösung. Gott zuerst. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wie beginnt das Johannesevangelium? Im Anfang war Gott. Und so macht auch Johannes uns deutlich, dass das ganze Werk der Erlösung, das er beschreibt, das Leben und das Werk des Erlösers, das er beschreibt, und die Erlösung, die daraus fließt, beginnt mit Gott. Im Anfang Gott. Da ist der Anfang. Aus mehreren Gründen ist es wichtig, dass wir das erkennen. Ich sage jetzt nur eines. Ich habe es jetzt zwar nicht mitgenommen, aber ich habe vor vielen Jahren, also sicher vor 15 oder mehr Jahren, wo ich ein erstes Mal über das zweite Mosebuch Vorträge hatte, alle diese Notizen von damals behalten. Und dort steht schon dieser Satz: Weil die Errettung von Gott ausgeht, führt sie sicher zu Gott. Der einzige Grund, warum die Errettung sicher ist, weil sie von Gott ausgeht, nicht vom Menschen. Weil sie in Gott begründet und verankert ist, nicht im Menschen. Darum ist die Errettung gewiss und sicher. Das ist der einzige Grund, warum sie sicher ist. Also die Errettung beginnt mit Gott. Mit seinem Vorsatz, mit seinen Verheißungen. Nun, was waren denn die Verheißungen? Schlagen wir jetzt auf 1. Mose 12. Da beginnt das. 1. Mose 12, Vers 1 und 2. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einer immer umfassender und immer detaillierter, die Verheißungen Gottes an Abraham. 1. Mose 15, Vers 5. 1. Mose 15, Vers 5. Wo Abraham den Herrn fragt: Ich habe ja noch keinen Sohn, ich habe keinen Erben, wer soll mich denn beerben? Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also wird dein Same sein, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann hat Gott dem Abraham ein Land verheißen. Auch in 1. Mose 15. Und verheißen, dass seine Nachkommenschaft dieses Land besitzen werde, nachdem es vorher in einem fremden Land bedrückt worden war. 1. Mose 15, Vers 13. Er sprach zu Abraham, gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das nicht das ihre ist, und sie werden ihnen dienen, und sie werden sie bedrücken 400 Jahre. Und ich werde die Nation auch richten, welcher sie dienen werden, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und dann Vers 18, an selbigem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen gebe ich dieses Land. Dann werden die Grenzen beschrieben. Also Gott verheißt dem Abraham eine sehr große Nachkommenschaft, ein Land und Befreiung von ihren Bedrückern. Diese Verheißung wird dann wiederholt. Gott gibt die gleichen Verheißungen dem Isaak und dann auch dessen Sohn, dem Jakob. Schlagen wir 1. Mose 46 auf. Von Vers 1 an, und Israel brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beerseba. Und er opferte Schlachtopfer dem Gott seines Vaters Isaak. Und Gott sprach zu Israel in den Gesichten der Nacht und sagte, Jakob, Jakob. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich da selbst machen. Ich will mit dir nach Ägypten hinabziehen und ich will dich auch gewisslich heraufführen. Dich, und damit meint er natürlich auch seine Familie, seine Nachkommen. Eine große Nation und ich werde euch herausführen. Das sind also die Verheißungen, die Gott Jakob und seinen Söhnen gegeben hat. Und hier werden nun diese Namen genannt in 2. Mose 1. Und dies sind die Namen. Wenn wir also jetzt das erste Kapitel von 2. Mose lesen, dann verstehen wir, dass die Bedrückten und hier Geknechteten und die von Pharao Geschundenen, dass das Träger von Verheißungen sind. Sie sind der Gegenstand von Verheißungen. Verheißungen, die Gott gegeben hat und ausgesprochen hatte, bevor sie in dieser Knechtschaft waren, ja, bevor sie existierten. Und das zeigt uns, dass die ganze Errettung Israels aus Ägypten mit Gottes Willen und Vorsatz zu retten beginnt. Da beginnt die Errettung. Wenn wir nun sehen, was der Pharao versucht, dann begreifen wir, warum es ihm nicht gelingen konnte. Wir haben diesen Vers gelesen, im Vers 10, da sagt der Pharao, wohlan, lass uns klug gegen dieses Volk handeln, dass es sich nicht mehre. Was aber hatte Gott gesagt? Gott hatte verheißen, Abraham soll, wird eine sehr große Nachkommenschaft haben. Der Pharao will das verhindern. Das kann nicht. Und das kann nicht geschehen. Unmöglich. Denn er müsste sonst weiser und stärker und mächtiger sein als Gott. Und dann das Zweite, was der Pharao will, dass es sich auch nicht zu unseren Feinden schlage und wieder uns streite und aus dem Land ausziehe. Aber Gott hat verheißen und damit auch verordnet, dieses Volk wird ausziehen, soll ausziehen. So ist also die ganze Errettung, die an Israel geschieht, nichts anderes als ein Erfüllen von Verheißungen, die Gott den Vätern dieses Volkes gegeben hatte. Ja, die Errettung ist Gottes Werk. Sie beginnt mit Gott. Das wird uns hier demonstriert. Und das ist wohl auch der Grund, warum dieses Buch ebenso anfängt. Dies sind die Namen. Ele Shemot. So nennen die Juden dieses Buch immer Shemot, Namen. Die Namen werden genannt und nachher werden sie gezählt. Genau gezählt, wie viele es sind. Namen spielen eine wichtige Rolle in diesem Buch. Die Namen der Erlösten, wir sehen später die gleichen 12 Namen in 2. Mose 28, 2. Mose 28, auf dem Brustschild des Hohen Priesters. Und während die 12 Stämme, also die 12 Söhne Jakobs und ihre Nachkommen, in der Knechtschaft schmachteten, Gott sah sie schon auf dem Herzen des Hohen Priesters. 2. Mose 28, Vers 21. Und der Steine sollen nach dem Namen der Söhne Israels 12 sein, nach ihren Namen. In Siegelstecherei sollen sie sein, ein jeder nach seinem Namen für die 12 Stämme. In der Erlösung errettet und beruft Gott mit Namen. Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Namen. Gott verfährt mit Menschen, nicht so wie wir mit Menschen verfahren. Also wir machen Pläne, Projekte, und dann sagen wir, da braucht es 50 Mann und da 100. Oder in der Schweiz, so die Behörden, Kontingente. 80.000 Kosovo-Albaner. Einfach Kontingente, so viele. Wenn es voll ist, ist voll, dann fertig. Aber wir sehen, Gott, er beruft mit Namen. Personen, dich und dich mit Namen. Die Person. Den Menschen. Nicht Kontingente, sondern Namen. Und Jesaja hat noch einiges zu sagen, das uns an 2. Mose erinnert. Also Jesaja 43, Vers 1, das war diese Stelle, die ich vorhin erwähnte. Jesaja 43, Vers 1, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dann ja, Jesaja 40, Jesaja 40, Vers 26. Nun, es ist auffällig, dass Jesaja sehr viele Parallelen herstellt zur Errettung damals aus Ägypten. Und er vergleicht die zukünftige Errettung Israels mit jener ersten, die damals aus Ägypten geschah. Natürlich, um zu zeigen, dass die zukünftige und endgültige viel größer sein wird. Und so steht in Jesaja 40, Vers 26, hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, genau das, was Gott dem Abraham sagte, schau hinauf, Sterne. Wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer herausführt nach der Zahl, aber nicht nur Zahl, ruft sie alle mit Namen. Wegen der Größe seiner Macht und seiner Stärke bleibt keines aus. Das ist der gleiche Gedanke. Die gleiche Wahrheit. Weil die Errettung von Gott ausgeht, kann sie nicht fehlschlagen. Dann noch eine Stelle aus Jesaja, Jesaja Kapitel 49. Nein, 46. Jesaja 46, Verse 9 und 10. Gedenke des Anfänglichen, von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Das, was Gott Abraham verheißen hat, er wird es erfüllen und er wird es auch erfüllen in der endgültigen, in der letzten Errettung Israels. Israel hat ja noch eine furchtbare Zeit vor sich, eine Knechtschaft, die unendlich schlimmer sein wird als die Knechtschaft in Ägypten. Die ganze Bedrückung unter dem Antichristen und unter dem Regiment des Tieres. Und Gott wird dieses Volk retten, hindurchtragen, all diese Verheißungen erfüllen. Mein Ratschluss soll zustande kommen. Von Anfang an. Gedenkt dessen, der von Anfang ist. Der von Anfang an das Ende verkündet und sagt, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und das geschieht in der Errettung. Dann wird beschrieben, die Not, in der Israel sich befindet. Lass uns das noch ansehen, was wir hieraus lernen können. 2. Mose 1, Vers 8. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Also nachdem vorher ein König gewesen war, der Josef und den seinen wohlgesonnen gewesen war, steht ein neuer König auf, der diesem Volk feindlich gesonnen ist. Also es ist hier ein Wechsel eingetreten. Nun, es ist ja in der Geschichte des Menschen auch ein Wechsel eingetreten. Der Mensch ist durch eine Katastrophe unter einen König gekommen, der ihn verderben will. Und der Pharao ist hier tatsächlich so etwas wie ein Bild auf den Fürsten dieser Welt, auf Satan. Der Sünde wegen sind wir unter die Knechtschaft Satans geraten. Und all diese Eigenschaften, die wir an Pharao hier erkennen, die passen ganz genau zum Fürsten dieser Welt, zum Teufel. Vers 10, wohlan lasst uns klug gegen dasselbe handeln. Psalm 105, Vers 25 sagt, mit List handeln. Psalm 105, Vers 25. Er wandelte ihr Herz, sein Volk zu hassen, arg List zu üben an seinen Knechten. List. Also sein Charakter ist List. Dann sehen wir, oder wir haben das schon gesehen, dass er Gottes Absicht trotzt. Gott will dieses Volk mehren, dieses Volk herausführen, und der Pharao trotzt Gottes Absicht. Trotzen oder widerstehen heißt auf Hebräisch Satan. Und das ist der Satan, das ist der Trotzende, der Widerstehende, der Widersacher. Und dann sehen wir als nächstes, er will dieses Volk ausmorden. Er ist also ein Mörder. List ist nichts anderes als eine Form der Lüge. List heißt auch Lüge. Er ist ein Lügner und er ist ein Mörder und er widersteht Gott. Und nach Johannes 8, Vers 44 ist genau das der Charakter Satans. Ein Lügner und ein Mörder. Johannes 8, Vers 44. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Die Lüge kommt aus dem Teufel selbst, aus seinem eigenen kommt das, so wie die Sünde des Menschen kommt aus ihm heraus. Aus dem Menschen heraus kommt die Sünde, diese Sünde, die ihn unter die Macht Satans bringt. Und so ist Israel hier zum Knecht, zum Sklaven geworden. Und wir fragen uns nun, ja, wie soll denn jetzt an diesem Volk Gottes Verheißung in Erfüllung gehen? Wie soll denn das geschehen? Ja, Gott ist allmächtig und natürlich kann Gott, einfach weil er der Mächtige ist, seine Feinde vertilgen und die Seinen befreien. Aber wir werden sehen, dass Gott, der allmächtig ist, dass er auch gerecht ist. Dass er vollkommen gerecht handelt. Und wir sehen, dass Gott in seiner Weisheit es versteht, alles so zu lenken, dass die Bosheit des Pharao, die List des Pharao, die Anschläge des Pharao dazu führen, dass das Volk Gottes in die Verfassung gebracht wird, in dem das Volk Gottes sein muss, um errettet zu werden. Das Volk Gottes muss nämlich zu Gott schreien um Errettung. Gott rettet niemanden, der nicht zu ihm ruft um Errettung. Und so sehen wir dann in Kapitel 2, wie das Volk anfängt, zu Gott zu rufen, zu Gott zu schreien. Und wir werden auch sehen, dass Gott das Volk nicht rettet ohne Glauben. Ja, die Errettung ist ganz Gottes Werk, aus Gnade, aber durch Glauben. Der Mensch muss glauben. Der Mensch muss sich erkennen, seine Lage, seinen Zustand erkennen und rufen, zum Herrn rufen um Rettung. Und wir sehen, dass Gott gerade die Bosheit des Pharao verwendet, um Israel dahin zu bringen, dass es zu seinem Gott ruft, anfängt zu ihm zu rufen. Kapitel 2, da steht das, im Vers 23, es geschah während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten und die Kinder Israel seufzten wegen des Dienstes und schrien und ihr Geschrei wegen des Dienstes stieg hinauf zu Gott. Und 5. Mose 26, 7 sagt es folgendermaßen, 5. Mose 26, 6 und 7, und die Ägypter misshandelten uns und bedrückten uns und legten uns einen harten Dienst auf, da schrien wir zu dem Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr hörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und unseren Druck. Schlagen wir noch eine Stelle auf, eine letzte Stelle, und dann mit diesen letzten Gedanken schließen wir für heute. Psalm 105, noch einmal. Psalm 105. Der Psalm 105 ist ein historischer Psalm. Dieser Psalm beschreibt Gottes Handeln an Israel, die Geschichte Israels, der Väter und wie sie nach Ägypten zogen und wie Gott sie aus Ägypten herausführte. Und in diesem Psalm 105 ist immer Gott der Handelnde. Im Psalm 106 ist auch ein historischer Psalm, erzählt die gleiche Geschichte, aber dort ist immer der Mensch der Handelnde. Und dort ist eine Geschichte der Sünde. Psalm 105, da ist immer Gott der Handelnde, eine Geschichte Gottes. Und da heißt es im Psalm 105, Vers 23, 24 und 25. Israel kam nach Ägypten. Jakob hielt sich auf im Lande Harms. Er machte sein Volk sehr fruchtbar und machte es stärker als seine Bedränger. Er wandelte ihr Herz, sein Volk zu hassen, Arglis zu üben an seinen Knechten. Wir sehen hier, dass der Psalmist tatsächlich sagt, Gott wandelte ihr Herz, also das Herz der Ägypter, sein Volk zu hassen, Arglis zu üben. Nun, das weckt natürlich ein paar Fragen und auf diese Fragen müssen wir zurückkommen. Das ist schon klar. Aber was wir jetzt sehen wollen ist, die ganze Sache geht von Gott aus, diese ganze Bedrückung, diese Arglis, diese Bosheit. Ja, Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Druck auf Israel kam, denn ohne diesen Druck hätte Israel vergessen, seinen Gott vergessen und nie nach ihm gefragt. Dieser Druck aber lehrte dieses Volk, drängte dieses Volk dazu, an den Gott der Väter und an diese Verheißungen zu denken und dann zu ihm zu rufen. O Gott, rette uns! Und so ist ja Gott auch mit uns verfahren. Er hat Not und Druck in unser Leben gesandt. Und das lehrte uns, ihn suchen und zu ihm zu rufen um Errettung. Und dann haben wir erfahren, dass auch mit uns geschah, was verheißen ist, es wird geschehen. Ein jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Gut, dann schließen wir an dieser Stelle und machen morgen weiter.